Welle. Der Campus Talk.
Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge unserer Campus Talk-Reihe zum Klimaschutz. Unsere Erde, anders bekannt als blauer Planet, hätte den Namen grüner Planet ebenso verdient, denn 4 Milliarden Hektar werden von unseren Wäldern belegt. Das ist fast ein Drittel der weltweiten Landfläche. Diese Wälder helfen uns nicht nur dabei, uns mit Sauerstoff zu versorgen, sondern auch ein stabiles Klima beizubehalten. Dabei besonders wichtig sind vor allem die Regenwälder und borealen Nadelwälder, die in ihren Eigenschaften nicht unterschiedlicher sein könnten. Doch eines haben sie gemeinsam: Sie sind unentbehrlich für unser Überleben. Um die Welt der Wälder besser verstehen zu können, haben wir heute Christina Krump eingeladen. Sie ist Biologiestudentin mit dem Fokus auf Ökologie und Biodiversität. Herzlich willkommen, Christina.
Hallo, ich freue mich, hier zu sein.
Dann starten wir doch auch gleich voll ins Thema. Wo ist denn der boreale Nadelwald lokalisiert und was macht ihn so einzigartig?
Der boreale Nadelwald, oder auch Taiga genannt, ist zwischen dem 50. und 70. Breitengrad auf der Nordhalbkugel lokalisiert. Er umfasst dabei Länder wie Alaska, Kanada, Skandinavien und Sibirien. In Europa und Asien bildet der boreale Nadelwald das größte zusammenhängende Waldgebiet unseres Planeten und boreale Nadelwälder ziehen sich wie ein grünes Band um die Nordhemisphäre der Erde und umfassen dabei ein Drittel der globalen Waldfläche. Die ökologische Besonderheit der borealen Nadelwälder besteht darin, dass Waldbrände, auch wenn man das auf den ersten Blick nicht vermuten mag, normal sind und wichtiger Bestandteil des dortigen Ökosystems, weil sie der Nährstoffversorgung dienen. Die klimatische Besonderheit der borealen Nadelwälder besteht darin, dass sie einen Kipppunkt im Klimasystem darstellen, weil sie hauptsächlich auf Torf- und Permafrostböden wachsen, die sehr viel Kohlenstoff gespeichert halten.
Wodurch ist denn das Ökosystem borealer Nadelwald charakterisiert und wie sensibel ist dieser Lebensraum gegenüber menschlichen Einflüssen?
Boreale Nadelwälder erfahren durch ihre Lage in den hohen Breiten sehr kurze Sommer und lange Winter und damit eine sehr kurze Vegetationsperiode und sehr harte Lebensbedingungen. Deshalb herrschen im borealen Nadelwald, wie der Name schon sagt, hauptsächlich Nadelbäume vor und dabei sind 4 Nadelhölzer bestandsgebend, und zwar die Kiefern, Fichten, Lärchen und Tannen. Laubbäume trifft man im borealen Nadelwald nur sehr selten an. Ein weiteres Charakteristikum des borealen Nadelwalds ist die dicke Streuschicht. Die entsteht zum einen dadurch, dass die Nadeln der Nadelbäume sehr schwer abbaubar sind und zum anderen wird die Umsatzrate von Mikroorganismen durch die beschriebenen kalten Bedingungen auch gehemmt und dadurch wird die Zersetzung ein Stück weit verhindert. Über die Zeit sammelt sie dadurch eine sehr dicke Rohhumusschicht an, während die Böden drunter sehr nährstoffarm und sauer sind. Stickstoff, den die Pflanzen zum Wachstum benötigen, ist im borealen Nadelwald eher Mangelware. Und das, glaube ich, ist ein sehr guter Punkt, um eben auf die Feuer als wichtiger Bestandteil des Ökosystems überzuleiten. Die Feuer werden hauptsächlich vom Blitzschlag verursacht und dienen der Nährstoffversorgung, weil sie organisch eingebundenes Material freisetzen und den Bäumen als Nährstoffen wieder zur Verfügung stellen. Natürlich dienen Waldbrände immer auch der Waldverjüngung. Durch den Klimawandel allerdings erfahren die Ökosysteme der hohen Breiten extreme Trockenheit und dadurch eine erhöhte Feuerfrequenz. Das birgt die Gefahr, dass der natürliche und lang entwickelte Regenerationsprozess der borealen Nadelwälder empfindlich aus dem Takt gerät. Dazu muss man wissen, dass sie vor allem Ökosysteme in den hohen Breiten schneller erwärmen als der weltweite Durchschnitt und dadurch verschieben sich natürlich global die Klimazonen. Die Klimazonen verschieben sich dadurch schneller als die Baumpopulationen mit ihren langen Generationszeiten hinterherwandern können und es birgt immense Risiken für das ganze Ökosystem.
Da sich unsere Campus-Talk-Reihe ja mit Klimaschutz beschäftigt, nun die große Frage: Welche Gefahren und Veränderungen sind angesichts des Klimawandels im borealen Nadelwald zu erwarten?
Wie ich eingangs schon gesagt habe, sind die borealen Nadelwälder ein Kipppunkt im Klimasystem und es liegt eben daran, dass sie auf Torf- und Permafrostböden wachsen. Diese Böden haben große Mengen an konservierten organischen Materialien gespeichert und beim Kollaps der Wälder führt es langfristig zum Abbau dieses Kohlenstoffs, der dann als CO2 in die Atmosphäre emittiert wird. Dadurch wandelt sich ein Netto-CO2-Speicher in eine CO2-Quelle um. Natürlich birgt auch die erhöhte Waldbrandgefahr, die ich in der vorherigen Frage schon erläutert habe, große Risiken, weil Waldbrände zunehmend, wie man in den letzten Jahren auch schon beobachtet hat, auch auf die Permafrostgebiete der Tundra und damit einen weiteren Kipppunkt im Klimasystem übergreifen. Die Trockenheit macht natürlich auch den Bäumen selbst zu schaffen. Sie führt zu erhöhtem Schädlingsbefall und abnehmenden Reproduktionsraten in den Wäldern.
Das waren jetzt auch so ein bisschen Aussichten für die Zukunft. Wie wird es da aussehen? In welchem Zustand befindet sich der boreale Nadelwald denn heute?
Neben dem Klimawandel setzen viele andere menschliche Aktivitäten dem Wald stark zu. Und an dieser Stelle möchte ich gerne eine konkrete Zahl nennen, nämlich stammen 90% des globalen Schnittholz- und Papierbedarfs aus borealen Nadelwäldern. Und ich denke, anhand dieser Daten kann man sich uns schwer vorstellen, dass boreale Nadelwald auch ökonomisch eine sehr wichtige Rolle übernimmt. Allerdings ist ein großer Teil der Forstwirtschaft nicht nachhaltig. Das bedeutet, dass gerodete Flächen oftmals auch nicht aufgeforstet werden. Und dadurch entsteht ein stark fragmentierter und übernutzter Wald mit wenig verbliebenen Urwaldflächen. Das gefährdet nicht nur das Ökosystem, sondern begünstigt natürlich auch den Kollaps, ebenso wie die zunehmende Industrialisierung und die Verschmutzung von Boden, Wasser und Luft. Dadurch wird der Stress auf die Bäume erhöht und das kann letztendlich immense Folgen auch in der Zukunft des Klimawandels mit sich bringen.
Vielleicht kannst du uns ja vorab schon mal ein paar Tipps geben. Was gibt es denn für Möglichkeiten, diese schlimmen Auswirkungen zu verhindern?
Was die borealen Nadelwälder betrifft, so ist in erster Linie sehr wichtig, dass man einfach nachhaltig wirtschaftet. Und da kann man als Privatperson vielleicht einen sparsamen Umgang mit Ressourcen nennen, was bedeutet, dass man eben Papier spart und auch auf Recyclingpapier umsteigt. Und natürlich ist ein effektives Naturschutzmanagement an dieser Stelle ganz essentiell, was auch bedeuten kann, dass man große Teile dieser Wälder unter Schutz stellt. Obwohl die Wälder relativ artenarm sind, beherbergen sie doch eine Vielzahl an bedrohten Tieren. Und es ist wichtig, dass man hier die Artenvielfalt fördert und das Ökosystem unterstützt.
Dann springen wir doch gleich zur nächsten Frage. Wie wird der Regenwald definiert und wodurch zeichnet er sich aus?
Der Regenwald ist in vielerlei Hinsicht völlig anders als die borealen Nadelwälder. Allgemein gibt es sehr viele verschiedene Arten von Regenwald. Wir wollen heute aber über den tropisch immergrünen Regenwald sprechen, weil dieser immer sehr wichtiger Klimaregulator ist. Das Vorkommen der tropischen Regenwälder erstreckt sich rund um den Äquator bis ca. 10 Grad nördlicher bzw. südlicher Breite und damit umspannen diese Wälder unseren Planeten wie ein grünes Band und umfassen dabei große Kontinente wie Afrika, Asien und Amerika. Das größte zusammenhängende Waldgebiet ist das Amazonasbecken, das sicher jedem aus dem Alltag geläufig ist. Aber auch im Kongo und in Indonesien findet man sehr bedeutende Regenwaldflächen. Wie der Name schon sagt, zeichnen sich die Regenwälder klimatisch durch sehr hohe Niederschläge aus und sind auch dadurch charakterisiert, dass aufgrund ihrer Lage am Äquator keine Jahreszeiten gibt, sondern dort herrscht ein Tageszeitenklima vor. Das bedeutet, dass das Klima über den Tag gesehen stärker schwankt als über das ganze Jahr gesehen.
Das heißt, im Regenwald regnet es tatsächlich viel.
Ja, genau. Da sind die Niederschläge sehr hoch. Das liegt daran, dass am Äquator die Sonne senkrecht einstrahlt und dadurch die Luftmassen sich erwärmen und warme Luft steigt auf. In der Höhe wird es kälter, dort kondensieren die Luftmassen und es beginnt zu regnen.
Wie artenreich sind denn Regenwälder?
Wenn man über das Artenreichtum von Regenwäldern spricht, so muss man wissen, dass Regenwälder sehr alte Ökosysteme mit sehr langer Evolutionsgeschichte darstellen. Dadurch konnte sich über die Zeit eine besonders hohe Artenvielfalt mit sehr vielen spezialisierten Arten und sehr vielen Nischen entwickeln. Aber diese hohe Artenvielfalt geht auch einher mit einer besonders geringen Individuendichte. Während man in Europa ca. 10 Baumarten pro Hektar findet, sind es in Regenwäldern 100 bis 400 Baumarten pro Hektar. Und aufgrund dieser geringen Individuendichte kombiniert mit der hohen Artenvielfalt wurden über die Zeit sehr effektive Ausbreitungsmechanismen erforderlich. Und diese geschehen im Regenwald vor allem durch Vögel und Fledermäuse, den klassischen Kolibri, den man, denke ich, jeder kennt, ist ein Beispiel für diese Ausbreitung, weil er eben die Ausbreitung von Samen für große Distanzen garantiert.
Ich kann mir vorstellen, bei so einer großen Artenvielfalt ist der Boden wahrscheinlich auch relativ wichtig. Wodurch zeichnet sich denn der Boden aus, auf dem Regenwälder wachsen?
Wenn man über den Boden von Regenwäldern spricht, so ist in erster Linie der kurz geschlossene Nährstoffkreislauf ein ganz wichtiger Begriff. Das bedeutet, dass durch diese sehr feuchten, schwülen und nassen Bedingungen Mikroben ein optimales Klima vorfinden und dadurch organische Materie sehr schnell verstoffwechseln können. Und auf diese Weise wird das anfallende organische Material den Bäumen sofort wieder als Nährstoffe zur Verfügung gestellt. Dadurch entwickelt sich eine sehr, sehr kleine, geringe Humusschicht. Und trotzdem werden die Bäume optimal mit Nährstoffen versorgt. Im Boden allerdings sind Kalium, Phosphor und Stickstoff sehr gering konzentriert. Das sind eben diese Nährstoffe, die man zum Beispiel auch im Flüssigdünger die Zimmerblumen zugibt, die Pflanzen zum Wachstum benötigen. Darüber hinaus ist es so, dass die Bäume dort immer grün sind und keine Jahresringe aufweisen. Jeder Baum hat seinen eigenen Blattabwurfzyklus. Und das ist natürlich dann ebenfalls wieder mit dem Nährstoffkreislauf kombiniert. Und der Regenwald ist auch durch den Stockwerkbau charakterisiert. Das bedeutet, man hat Baumriesen, die 60 bis 70 Meter hoch werden können. Darunter folgt die Kronenschicht und die Einzelbaumschicht. Und ganz unten findet man am Regenwald am Boden die Kraut- und Strauchschicht. Allerdings ist durch diese feuchtschwülen Bedingungen sehr viel Wachstum im Regenwald vorhanden und deshalb gelangt zur Strauch- und Krautschicht nur sehr wenig Licht. Und deshalb ist dieser Platz der Raum für die Spezialisten, die auch mit sehr wenig Licht klarkommen können. Durch diesen Lichtmangel konnten sich allerdings auch sehr viele ganz besondere Lebensformen entwickeln, zum Beispiel Epiphyten, sogenannte Aufsitzerpflanzen und Lianen. Und ein Beispiel für solche Epiphyten ist zum Beispiel die Schmetterlingsorchidee, die viele im Wohnzimmer kultivieren. Sie stammt ursprünglich aus dem tropischen südostasiatischen Raum.
Ja, ich glaube, so eine hat meine Mama auch zu Hause stehen. Ja, jetzt haben wir ja viel über die Wälder gehört. Welche Signifikanz haben denn die Wälder für uns und vor allem für unser Klima?
Auch wenn man das auf den ersten Blick oft gar nicht vermuten mag, sind Regenwälder allgegenwärtig auch in unserem Alltag. Zum Beispiel stammen ganz wichtige Nahrungsmittel wie Bananen, Kakao oder Papaya aus den Regenwäldern und deshalb sind die Regenwälder ganz bedeutende Speisekammer für uns. Aber auch viele Wirkstoffe stammen aus Tropen und deshalb ist quasi der Regenwald gewissermaßen unsere Apotheke. Natürlich hat der Regenwald die Funktion als Wasserspeicher und Klimaregulator und er ist auch die Heimat vieler indigener Völker. Regenwälder sind im allgemeinen Sprachgebrauch oft auch deshalb bekannt, weil sie der Luft besonders effektiv CO2 entziehen und dabei den Sauerstoff, den wir zum Atmen benötigen, freisetzen. An dieser Stelle ist es mir auch noch sehr wichtig, dass man erwähnt, dass nicht nur die Verbrennung von fossilen Rohstoffen, sondern auch die Zerstörung der Regenwälder zu den Treibhausgasemissionen beiträgt.
Ja, was genau bedroht denn letztendlich noch die Wälder?
Die Wälder werden hauptsächlich durch die Waldrodung bedroht, sei es für die Landwirtschaft oder für die Viehhaltung oder auch für die Gewinnung von wertvollen Tropenhölzern. In Indonesien beispielsweise muss viel Regenwaldfläche für Palmölplantagen weichen Und dort hat diese Waldrodung auch schon viele Tierarten an Rande des Aussterbens getrieben. Dazu muss man wissen, dass bei Totalrodung der Primärregenwald dauerhaft vernichtet ist. Das liegt daran, dass zum Beispiel durch Landwirtschaft unfruchtbar gewordene Flächen nur sehr schwer bis gar nicht wieder aufgeforstet werden. Und dieser Effekt liegt dem kurz geschlossenen Nährstoffkreislauf zugrunde, weil der Wasserkreislauf zusammenbricht und sich dadurch Savannen und Wüsten ausbreiten.
Angenommen, im schlimmsten Falle, unsere ganzen Wälder wären weg. Was könnte denn da passieren?
Der Verlust aller Wälder führt letztendlich auch zu Sauerstoffmangel auf unserem Planeten, weil sie eben ein ganz, ganz wichtiger Sauerstofflieferant sind. Und natürlich zum Verlust der Ökosysteme, weil auch wenn Wälder nicht die ganze Erde bedecken, so sind sie doch mit allen anderen Klimazonen und Ökosystemen vernetzt. Und das Fehlen von einem Element könnte zu dem Zusammenbruch von dem ganzen System führen.
Du hast ja vorhin schon mal kurz angesprochen, was jeder von uns dagegen tun kann. Kannst du uns das zum Abschluss noch mal kurz zusammenfassen?
Ja, also das Konsumverhalten hat natürlich größten Einfluss auf die Zerstörung unserer Wälder sowie auf alle anderen Faktoren im Klimawandel auch. Dadurch ist ein sparsamer Umgang mit Ressourcen unabdingbar. Das beginnt im Fall von borealen Nadelwäldern bei der Benutzung von Recyclingpapier und im Fall von Regenwäldern dabei, dass man zum Beispiel den Fleischkonsum reduziert oder auch auf Palmöl und Möbel aus Tropenholz verzichtet. Natürlich ist für den Schutz unserer Wälder effektives Naturschutzmanagement essentiell. Das bedeutet zum Beispiel, dass man noch vorhandene Urwaldinseln verbildet, um auch den Austausch des Genpools zu gewährleisten. Und dabei können, denke ich, auch Einzelpersonen der Politik die nötigen Anreize liefern. Letztendlich ist es sehr, sehr wichtig, dass man Raum für Urwälder schafft, die mit ihrer verstrickten und vielseitigen Tier- und Pflanzenwelt ganz großen Wert für uns und unsere Zukunft haben, damit unsere Erde auch das bleibt, was sie ist, nämlich ein grüner Planet.
So, somit sind wir auch schon wieder am Ende unserer Folge und hoffen, dass die Tipps von Christina euch etwas aufklären und dazu motivieren, bewusst an unsere Wälder zu denken. Danke, Christina, bis zur nächsten Folge.
Sehr gerne, tschüss.